Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Ulrich Gieneiger. Keine Woche vergeht derzeit, ohne dass von Gewalttaten durch Jugendliche berichtet wird. Die jüngsten Übergriffe in Berlin und München haben nun die Diskussion um den sogenannten Warnschussarrest neu belebt. Wie sinnvoll ist, welche Form von Strafe, in welcher Weise sind Eltern, Freunde und Lehrer gefordert? Oder welchen Einfluss haben Angehörige auf das Verhalten junger Menschen? Deutschland heute startet wie jeden Freitag mit Hörerbeteiligung, mit der Erfahrung unserer Hörer zum Thema, worüber Deutschland heute spricht. Und seit heute Morgen sind unsere Anrufbeantworter geschaltet. Ein erster Hörer aus Berlin berichtet von seinem U-Bahn-Ergebnis.
Ich bin vor 1-2 Jahren mit der U-Bahn von Hermannplatz Richtung Neukölln gefahren und bin da eingestiegen und war ganz alleine und dann kamen 10 junge Leute, wie man so sagt, südeuropäisch aussehende Leute und setzten sich mir gegenüber und als der Zug fuhr, sagte einer und zeigte auf mich, der ist schuld. Die wollten also provozieren. Und da ich keine Angst habe vor irgendwelchen Leuten, habe ich erstmal nichts gesagt und die Leute nur angeguckt. Es ist nichts passiert, aber danach habe ich mir Pfefferspray gekauft und versucht, mich irgendwelchen provozierten Aktionen entgegenzusetzen.
In diesem Fall ging es glimpflich aus. Es gibt auch andere Situationen. Ein Hörer hat gemailt aus Hamburg, Hans-Uwe Scharnberger. Ich möchte Ihnen als ehemaligen Betroffenen mitteilen, dass ich damals 1,87 Meter groß und Sportlehrer als Lehrer an Volks- und Realschulen in Hamburg mindestens 4-mal körperlich angegriffen worden bin. Sagen Sie mal einem Jugendlichen in U- oder S-Bahn, er solle zum Beispiel Zigarette ausmachen oder die Schuhe vom gegenüberliegenden Sitz nehmen. Ich habe schon mehrere Hauereien in öffentlichen Verkehrsmitteln durchstehen müssen, weil ich nicht wegschaue, sondern es wage, den oder die Betreffenden auf ihr Verhalten hinzuweisen. Wir haben vorhin gehört, auch der Anrufer, der sagt, er hatte keine Angst gezeigt. Er hat seine Provokateure, hat ihn in die Augen gesehen. Wir kommen damit zu unserem Studiogast, der Psychologe Werner Hübner aus Köln. Hallo.
Hallo.
Herr Hübner, war das die richtige Reaktion? Was sagen Sie als Psychologe, dass er den Leuten in die Augen sehen und keine Angst spüren lassen?
Ja, das ist in dem Augenblick selbst zu entscheiden. Wenn ich keine andere Wahl habe, beispielsweise nur in der Situation bestehen zu können. Ne? Andere Möglichkeiten ist, ich nehme Kontakt mit dem Fahrzeugführenden auf. So, ne? Also ich habe dann eine Möglichkeit, eine Reaktionsbreite zu entwickeln. Wenn ich aber keine habe, ja, dann ist das eine gute Haltung für mich selbst, denn ich merke bei mir, ich kann was tun. Und wenn ich nur über den Blick etwas tun kann, das ist wichtig für mich. Und das hat ja auch den Erfolg gezeigt. Wie gesagt, das ist nicht ein Heilmittel, aber es ist eine Möglichkeit, bei mir zu bleiben und sozusagen nicht in der Angst zu versinken, weil wenn das gespürt wird beim Gegenüber, dann ist eigentlich sozusagen der Aufruf, wir können ihn als Opfer sehen, gegeben.
Paradox ist übrigens, dass ausgerechnet in einer Stadt wie München, in der die Kriminalstatistik in keiner Weise auffällig ist im Bereich der Jugendgewalt, dass da diese Stadt die Spitze in Deutschland anführt. Unser Landeskorrespondent Michael Watzke zur Entwicklung in der bayerischen Landeshauptstadt.
Am Münchner S-Bahnhof Solln wird es bald einen Dominik-Brunner-Platz geben, benannt nach jenem Mann, der sich den jugendlichen Schlägern Markus S. und Sebastian L. in den Weg gestellt und dafür mit dem Leben bezahlt hatte. Der Name Dominik Brunner erinnert an Zivilcourage, aber auch an Jugendgewalt in München. Die bayerische Landeshauptstadt gilt einerseits als sicherste Millionenstadt Europas. Andererseits hat sie mit jugendlichen Schlägern mehr Probleme als andere Städte in Deutschland. Immer wieder kommt es in München zu gewalttätigen Überfällen, besonders in der U- und S-Bahn. Im Dezember 2007 schlagen und treten die beiden Jugendlichen Spyridon L. und Serkan A. auf einen Rentner ein. Der Mann überlebt nur schwer verletzt. Eine Überwachungskamera filmt die brutale Tat der 17 und 20 Jahre alten Männer. Im Juli 2009 marodieren 4 16-jährige Jugendliche aus der Schweiz durch München und schlagen mehrere Passanten zusammen. Einen Mann prügeln sie halbtot. Auch beim jährlichen Oktoberfest steigt die Zahl der Gewalttaten in München regelmäßig an. Maßkrugattacken und Massenschlägereien gehören für die Münchner Polizei auf der Wiesn zum Alltag. Das Landgericht München geht hart gegen die Täter vor. Bei besonders brutalen Attacken klagt es die Täter nicht wegen Körperverletzung oder Totschlag an, sondern wegen versuchten Mordes. Das findet zwar den Beifall der Bürger, aber es verhindert nicht, dass immer neue Täter immer brutaler zuschlagen. Und München hat ein spezifisches Problem, zumindest wenn man einer Studie des Kriminologen Christian Pfeiffer glaubt. Er hat Jugendgewalt in Großstädten untersucht. Demnach prügeln in München besonders häufig Jugendliche mit Migrationshintergrund. Bei jungen Türken etwa habe sich die Mehrfachtäterquote in München innerhalb von 8 Jahren verdoppelt, während sie in anderen Städten sank. Etwa in Hannover. Dort seien türkischstämmige Jugendliche in den Schulen viel besser integriert. In München dagegen sind die Schullaufbahnempfehlungen der Lehrer bindend, anders als in Niedersachsen. Die Konsequenz, so Christian Pfeiffer, in München nimmt beispielsweise der Anteil türkischstämmiger Gymnasiasten ab. In Hannover steigt er. Und je niedriger die formale Bildung, desto größer die Gefahr, dass Jugendliche gewalttätig werden, egal ob mit oder ohne Migrationshintergrund.
Soweit der Bericht unseres Landeskorrespondenten Michael Watzke und wir begrüßen nun in der Leitung einen Hörer, Thilo Jahn aus Frankfurt am Main. Hallo Herr Jahn.
Hallo.
Sie haben als junger Mann Erfahrungen gemacht, nicht nur auf Pausehöfen. Was war da passiert?
Also es gibt unterschiedlichste Erfahrungen. Ich bin Jahrgang 74. Wir hatten zum Beispiel einmal, war ich über einen Schulhof gegangen und da gab es einen Jungen, der wollte, der jünger war als ich, mich angreifen. Ich wollte mich dort wehren. Sein älterer Bruder kam an und da ich 4 ältere Brüder habe, als die dann aufgetaucht sind, ja, dann war natürlich die Eskalation deeskaliert und die haben eingesehen, dass wir in der Überzahl sind und es kam gar nicht erst zu tätlichen Angriffen.
Aber es wurde immerhin zur Androhung von Gewalt. Wie haben Sie das in der Familie gehandelt? Sie hatten 4 Brüder und Sie hatten einen Vater. Wie war das?
Also bei meinem Vater war es am Anfang so, dass er dazu geneigt hat, natürlich irgendwie Erziehungsmaßnahmen mit dem Stock durchzuführen. Das führte dann dazu, dass meine älteren Brüder ein schlechteres Verhältnis zu meinem Vater bekommen haben, woraufhin meine Mutter meinte, dass sie die letzten beiden Kinder selber erziehen möchte, und zwar nach ihren Methoden. Wir wurden von meiner Mutter gar nicht geschlagen. Im Endeffekt hat das jetzt dazu geführt, dass wir ein gutes Verhältnis haben. Und es ist so, dass es bei meinen Geschwistern, die selber auch Kinder haben, zu Gewalttaten dann neigt, wenn sie zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Einer meiner Brüder, der hat ein Kind, was mehr oder weniger beiläufig aufwächst, und wenn der mich begrüßt, dann passiert es auch, dass er mich mal schlägt. Wohingegen die anderen Kinder von den anderen Brüdern, die ihren Kindern mehr Aufmerksamkeit schenken, ja, dass dort nicht zu Handtätigkeit kommt.
Gut. Dankeschön, Herr Jahn. Danke nach Frankfurt am Main. Ja, damit müssen wir fast zwangsläufig zu unserem Studiogast kommen, dem Psychologen Werner Hübner. Der junge Mann hat eben erklärt, da ist jemand in der Familie gewalttätig, in dem Fall der Vater, gelegentlich übergriffig. Und auf einmal ist es nun ganz normal, dass man im Pausenhof auch mal zuschlägt. Das steht denn zusammen?
Ja, natürlich. Das ist eine Konfliktlösungsstrategie, die vermittelt wird, die sozusagen in der Familie sogar tradiert ist. Das ist eine Möglichkeit, mich durchzusetzen. Wenn auch alternativ andere Möglichkeiten sozusagen angeboten werden, kann es eine sein, in der man sich auch verteidigen kann. Also dass es nicht nur Gewaltverzicht heißt, sondern wenn ich in Schwierigkeiten komme, hätte ich auch die Wahl, mich wehren zu können. Ne? An der Stelle wäre da eine Komplettheit der Ausstattung gegeben. Wenn aber gar keine andere Möglichkeit besteht, das heißt immer bei einem Konflikt zuschlagen oder wenn immer, ich sehe jetzt den Vater da, wenn immer irgendwas nicht anders lösbar ist, kommt der Stock ins Spiel, dann kriege ich möglicherweise vermittelt, Gewalt ist ein ganz natürliches, nicht nur Erziehungsmittel, sondern Konfliktlösungsmittel. Jetzt gibt es ja noch das andere Beispiel von dem, wie er gesagt hat, von seinen eigenen Kindern, dass wenn sie zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, in diesem Beispiel, das ist sehr, sehr typisch. Also wenn ich nicht teilnehme, also keine Teilhabe habe an gesellschaftlicher, zum Beispiel Mitverantwortung oder sich in irgendeiner Weise, ich sag mal so, am Konsum teilnehmen kann beispielsweise, keine Aufstiegschancen habe, mich 430 Mal beworben habe und keiner will mich, dann kann es sein, dass ich denke, Aufmerksamkeit kriege ich nicht darüber, dass ich mich ständig bewerbe und immer sozusagen in der Kultur angepasst mich verhalte, sondern ich muss irgendwie was anderes zeigen. Und dann kann es irgendwann auch über andere Mittel auch die Gewalt einem einfallen.
Wir sprechen über Jugendgewalt und die Frage, wie man dem begegnen kann. Und dann ist ja ganz interessant, im Moment zu sehen, wie sehr man in der Politik so verschiedene, fast widersprüchliche Lösungen sucht. Also besonders seit den Übergriffen in Berlin, wo zwei 18-Jährige einen 29-Jährigen bewusstlos geprügelt haben und dann die Justiz Haftverschonung anordnet. Jetzt attackieren konservative Parteien die Justiz, während Grüne den Warnschussarrest ablehnen. Und ein grüner Politiker sagte sinngemäß, Haft helfe nicht weiter. So weit muss man sich vorstellen, klaffen Positionen jetzt auseinander. In der Leitung ist nun Albert Wunsch aus Neuss, Buchautor und Erziehungswissenschaftler. Guten Tag, Herr Wunsch.
Ja, guten Tag zusammen.
Sind Sie denn selbst schon einmal in S-Bahn oder Bus bedroht worden?
Gott sei Dank leider nein. Gott sei Dank insoweit, weil so eine Bedrohungssituation für jeden in dem Augenblick auch eine Art Überraschung darstellt und natürlich auch alle möglichen Gedanken so bei einem ablaufen lässt. Auf der anderen Seite, ich fahre zu sehr in S-Bahn, dass es mir passiert ist.
Wenn nun Jugendgewalt geahndet wird, welche Rolle spielt dann der Umgang mit dem Begriff Strafe? Ist sie wirklich so gut wie überflüssig, wie uns in diesen Tagen manche Politiker suggerieren?
Also Strafe hat eine doppelte Funktion. Sie hat einmal die Funktion, zu zeigen, dass man restlos daneben liegt und darauf hofft, dass damit auch Einsicht einsetzt. Das ist zwar nicht häufig der Fall, aber es ist manchmal der Fall. Und zum Zweiten hat Strafe ja auch nochmal den Aspekt, die anderen Menschen zu schützen, das heißt, jemanden wegzuschließen. Also das ist ja eine Verbindung. Ich persönlich sage, dass man mit Strafen gerade der Jugendgewalt relativ wenig beikommen kann. Viel wichtiger ist es, dass sehr früh auf sogenanntes abweichendes Verhalten, störendes Verhalten reagiert wird und man es erst gar nicht so lange laufen lässt, bis das also dicke Eskalationssituationen entstehen.
Was sind denn aus Ihrer Beobachtung, aus Ihrer Erfahrung die besten Möglichkeiten, junge Leute, die zu Gewalt neigen, wieder in die Gesellschaft zurückzuholen?
Okay, also wir können jetzt natürlich darüber diskutieren, wie die besten Möglichkeiten sind, ein Atomkraftwerk, was außer Kontrolle ist, wieder in Kontrolle reinzukriegen. Aber die weitergehende Frage ist ja immer, wie kann es erst gar nicht passieren? Und da müsste auch die Politik viel stärker das Augenmerk drauf richten. Wir haben in der Situation, wo es brennt, die Situation, dass die Feuerwehr löschen muss. Aber jede Feuerwehreinheit sagt anschließend, wir machen also eine Brandschau, um festzustellen, an welchen Punkten hat es gelegen. Und gerade eben in den Beiträgen ist ja sehr stark zum Ausdruck gekommen, dass Gewalt eine Art von Sprache ist oder man kann auch sagen eine emotionale Sprachlosigkeit, die sich dann eben in solchen Attacken äußert, als Kontaktaufnahme, als hier bin ich, als ich mache mich auf mich aufmerksam. Und da ist der Hauptansatzpunkt anzusetzen, dass jugendliche Kinder eben nicht in diese Sprachlosigkeit, in diese emotionale Isolation hineingeraten, sondern viel integrierter sind. Und das wird natürlich durch alle Zahlen belegt. Gerade die Menschen, eben auch in den Beispielen, die eben diese Hintergründe nicht haben, versuchen nachher auf diese Art und Weise auf sich aufmerksam zu machen. Und da ist eine Frage, wie früh man an dem Phänomen ist, wenn einer sich schon massiv auf diese Geschichte eingeschossen hat, eben per Gewalttaten auffällig zu werden, dann wird die Einsicht ein wichtiger Punkt sein, aber sie wird nur begrenzt tragen können. Weil ich gehe davon aus, dass jeder, der ein großes Problem hat, schon mal die Einsicht hat, es zu verändern, ob der nun 30 Kilo zu schwer wiegt, ob er ein Alkoholproblem hat, aber die Kraft, das nachher auch tagtäglich im Alltag umzusetzen, ist eine unwahrscheinliche und die Jugendlichen müssen als erstes auch aus ihrer Szene rausgenommen werden, andere Rahmenbedingungen haben.
Das sagen Sie so einfach.
Und einen persönlichen Coach haben.
Ja, gut, interessant. Herr Albert Wunsch war das, Buchautor und Erziehungswissenschaftler aus Neuss. Vielen Dank.
Okay.
So, und nun erreicht uns eine E-Mail, die das Ganze von der anderen Seite her beleuchtet. Absender ist Alexander Bühler. Alexander Bühler ist stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Bundesjugendrings. Und Herr Bühler schreibt unter anderem, ich möchte Sie darum bitten, während der Sendung deutlich herauszuarbeiten, dass die Anzahl der Gewalttaten von Jugendlichen sinkt und die absolut allermeisten jungen Menschen erwachsen werden, ohne jemals überhaupt nur mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen. Wir kommen damit zu unserem nächsten Anrufer. Wolfgang Macht aus Uelzen. Hallo, Herr Macht. Guten Tag.
Ja, hallo. Guten Tag.
Ihre Geschichte, Herr Macht.
Ja, ich habe selber Erfahrungen gemacht mit angedrohter Gewalt. Als relativ junger Kerl saß ich mit einem Freund auf einer Bank in der Stadt. hinten in Hörweite und Sichtweite ein Auto, was ansprang, aber sehr viel Lärm dabei gemacht hat. Und das hat uns amüsiert. Wir haben gelacht. Der Mensch steigt aus und bedroht uns. Und mein Freund hatte auch eine gescheuert. Und ich habe mich nicht getraut, obwohl ich relativ stabil bin. Aber mir ist das Herz in die Hose gerutscht. Dann ist er zurückgegangen in sein Auto. Und wir haben vor uns hingeredet. Mann, da müssen wir eigentlich die Polizei holen. Und schon stand er wieder vor uns. Und also dann habe ich so über die Jahre mir vorgenommen, mir möglichst sowas nicht mehr bieten zu lassen. Und ich habe dann ein Erlebnis an einer Tankstelle gehabt. Da ging zwar zwei, drei Jugendliche, die waren höchstens halb so alt wie ich, von der Tankstelle runter, direkt an der Zapfsäule vorbei, vor die ich mich gerade stellen wollte. Und in dem Moment natürlich möglichst langsam, damit ich möglichst stark in die Eisen gehen muss. Und das habe ich gedacht, jetzt lässt sich das nicht bieten, bin einfach weitergefahren. Da musste er einen Satz zur Seite machen und der ist dann raus. Hoch, was fällt dir ein? Und hat sich aufgeregt und hat eine Hand in die Jacke gesteckt. Da habe ich gedacht, gleich holt er sein Messer raus. Aber ich habe gedacht, jetzt lässt du dich mal nicht einschüchtern. Bin an die Tankstelle, ja, bleib mal locker, habe ich gesagt, und habe weiter getankt und ich mache die fertig. Und
aber Entschuldigung, wenn ich Sie da unterbreche, Herr, ja. Macht, gibt es denn so zwischen all dem, was Sie da erlebt haben, so was wie eine gemeinsame Linie, wo man sagen kann, ich habe da was gelernt, ich habe da was verstanden?
Also einmal eben, das habe ich eben im Anfang der Sendung gehört, keine Angst zu zeigen, ist natürlich ja sehr schwierig. Eine andere Sache war eben, was ich Ihnen ja auch vorhin schon erzählt hatte beim Vorgespräch, dass ich beim Stadtfest vor 2 Jahren vor einer Bühne stand, eine Band beobachtet oder zugehört mit ganz vielen anderen Leuten, 50 bis 100 Leute schätze ich, und da standen irgendwo in der Ecke 2 Skins. Ich gucke da, Skins. Oh, der hat mich gesehen, schnell weggucken. Gucke ich nochmal, oh, der guckt immer noch. Bloß nicht mehr hingucken, gleich kommt er und haut mir eine rein. Da hatte ich den Mut nicht. Und so ging es bestimmt vielen anderen. Und ich habe hinterher gedacht, wie kommt das, dass da 100 Leute stehen und vor 2 Leuten Angst haben? Warum ist nicht einer dabei oder warum sagen nicht alle zusammen, guck mal, die da, wir gehen jetzt mal hin und sagen denen, ihr habt den verloren.
Also Sie meinen mehr gemeinschaftlichen Mut?
Genau. Oder auch mal einfach was sagen, wenn 3 Kinder irgendwie einen anmachen, weil er anders aussieht oder irgendwie ärgern, dann mal hingehen, sagen, pass mal auf hier, ihr habt euch nichts getan, lass ihn mal in Ruhe.
Gut, Herr Macht.
Die Klappe mal aufmachen.
Wir haben verstanden.
Mein Wunsch.
Vielen Dank.
Ja, bitte.
Wolfgang Macht war das aus Uelzen. Ich komme jetzt nochmal auf unseren Studiogast. Herr Hübner, Sie sind in einer Stadt, wir haben vereinbart, dass wir diese Stadt nicht nennen. Sie sind da tätig in einem Stadtteil, wo gelegentlich die Luft brennt, ich würde das so formulieren. Was passiert da konkret auf den Straßen?
Auf den Straßen eigentlich so gar nichts, sondern wenn man vielleicht auch mal eigentlich so das Viertel mal so einkreist und dann sieht man, dass das Viertel eigentlich besetzt ist durch bestimmte Blockwarte. An jeder Ecke ist irgendwo jemand, der hat sozusagen Respekt zu fordern. Ja? Mhm. Und dieser Stadtteil ist aufgeteilt und diese Geste, also die Haltung, habe bitte Respekt, wird ganz deutlich gemacht und es gibt Menschen, die auf diese Menschen, die Respekt haben wollen, zugehen und ihnen das sagen, wir haben Respekt. Und wer sozusagen die falsche Straße benutzt, ja, kriegt schon Ärger innerhalb dieses Stadtteils.
Und wie geht nun der Psychologe vor, der besser weiß als wir, was sich in den Köpfen abspielt, um zu deeskalieren?
Zunächst mal muss der Psychologe bei sich selbst arbeiten. Also er darf nicht das Gefühl haben, ich weiß irgendetwas davon, sondern ich muss so eine Voraussetzungslosigkeit schaffen. Ich muss leer werden und dann einfach nur da sein und zeigen, man könnte mit mir sprechen, wenn man wollte, aber ich selbst suche das Gespräch nicht. Also im Laufe der Zeiten bin ich dann in diesem Stadtteil bekannt geworden und habe selbst irgendwie Respekt vermitteln können. Mir wird erst Respekt entgegengebracht und ich bringe Respekt meinen sozusagen Personen, mit denen ich sprechen möchte, auch gegenüber. Und das funktioniert und dann kann Austausch stattfinden.
Wie oft funktioniert sowas?
Das funktioniert jede Woche.
Das war Deutschland heute. Heute wiederum mit Hörerbeteiligung zum Thema Jugendgewalt und was man da tun kann. Nach uns Campus und Karriere, heute mit dem Thema zweite Bologna-Konferenz im Hause Schavan. Das war Deutschland heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrich Gieneiger.